Sie haben Fragen zum Thema Geldanlage? Wir haben die Antworten. Die Frage ist doch der Erklär-Podcast von SolidWest, der Online-Vermögensverwaltung. Warum brauchen wir noch einen Finanz- und Geldanlage-Podcast? Ja, wenn Sie sich diese Frage stellen, ganz ehrlich, Sie stellen sie sich zu Recht. Aber nichtsdestotrotz haben wir uns gedacht, wir machen einfach noch einen. Und wenn wir hier über das Thema Fragen sprechen, na, dann sind wir auch schon bei der richtigen Richtung und beim richtigen Motto für unsere neue Podcast-Reihe, die da heißt, aber die Frage ist doch, vielleicht zum Hintergrund ein bisschen zu erklären, aber die Frage ist doch, das ist etwas, was nicht ich in meinem tagtäglichen Geschäft zu hören bekomme in der Regel, sondern viel lieber und viel eher mein Kollege Maximilian Schwinn von Egelstein, den ich der Einfachheit halber in diesem Podcast Max nennen werde. Ansonsten spreche ich mir einen Knoten in die Zunge. Und deswegen übergebe ich gern auch direkt an dieser Stelle an dich, Max. Sag doch mal, warum heißt die Podcast-Reihe Aber die Frage ist doch und was ist der genaue Hintergrund?
Also erstmal danke und hallo, Konzi. Hi.
Hi, Max.
Max ist völlig in Ordnung natürlich. Warum heißt die Frage ist doch? Weil das mein tägliches Geschäft ist. Als hauptverantwortlicher Kundenbetreuer bei SolidWest spreche ich pro Jahr mit etwas über 1000 Kunden, etwas über 1000 Kundenkontakte im abgelaufenen Jahr. Und natürlich werden mir dort immer viele Fragen gestellt. Und bei der Eingangsfrage, warum brauchen wir noch einen Finanzpodcast oder warum könnten wir denn noch einen brauchen, da kommt es es kommt daher, dass wir bei den meisten Finanzpodcasts, die ich zumindest kenne, ich kenne natürlich nicht alle, aber die ich kenne, haben eigentlich eher zwei Grundausrichtungen. Das erste ist Informationen übers Weltgeschehen, übers Volkswirtschaftliche oder Vorstellung einer konkreten Dienstleistung. Es hat immer ein bisschen was Dozierendes, also immer ein bisschen, ich möchte dich informieren, was auf der Welt los ist oder was ich für dich tun kann. Was uns jetzt in diesem Fall zur Idee gebracht hat, diesen Podcast zu machen, ist, ich finde, es gibt relativ wenige, die vom Anleger her denken, also von den Bedürfnissen des Anlegers und eben auch von den Fragen des Anlegers. Und daher der Name des Podcasts, die Frage ist doch.
Genau, vielleicht noch ganz wichtig, bevor wir hier weitermachen. Natürlich haben wir einen reichhaltigen Fundus an Fragen, mit denen wir oder vor allen Dingen Max täglich konfrontiert werden. Aber es kann natürlich auch sein, dass Sie bestimmte Fragen zum Thema Geldanlage und zu den Kapitalmärkten umtreiben. Und wenn Sie sich jetzt diese Folge oder eine der nächsten Folgen anhören, haben Sie das Gefühl, das ist nicht die Frage, die ich gerne geklärt haben möchte. Wenn es so eine Frage gibt, dann würden wir uns natürlich sehr freuen, wenn Sie diese Frage mit uns teilen. Dazu haben Sie auf diversen Kanälen die Möglichkeit. Sie erreichen uns über Instagram, über Facebook, über Twitter, über LinkedIn, aber sicherlich auch über E-Mail. Da können Sie einfach unsere Serviceadresse nutzen. Das ist dann service@solidwest.de. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn Sie Ihre Fragen mit uns teilen und versuchen, so gut es geht und sofern es auch reinpasst, die Fragen dann in einer der nächsten folgenden Episoden auch zu beantworten. Beziehungsweise vor allen Dingen Max, denn meine Rolle ist in diesem Podcast nicht das Fragen beantworten, sondern eben das Fragen stellen. Und da werde ich natürlich auch versuchen, die etwas kniffligeren, kritischeren Nachfragen vielleicht unter den großen Frageblöcken, die es da so gibt, bei Max zu platzieren und ihm da vielleicht die ein oder andere Antwort zu entlocken, die auch für Sie, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, nochmal einen zusätzlichen Mehrwert bringt. Und das soll die Zielsetzung sein. Um sofort zu starten, damit Sie auch einen Eindruck bekommen, was sind so die Themen, über die wir hier sprechen und was ist die Art und wie ist die Art und Weise, wie wir diese Themen angehen, würde ich vorschlagen, wir können mal mit der Gretchenfrage eigentlich beinahe beginnen. Und die lautet folgendermaßen. Aber die Frage ist doch, warum sollte ich mich für einen aktiven Vermögensverwalter oder Manager entscheiden? Max, the stage is yours.
Ja, das ist oft die erste Frage, gerade bei Kunden, die eben den Markt sondieren, also das schöne Problem haben, etwas zu viel Geld auf dem Girokonto zu haben, wissen, dass die Verzinsung entweder bei Null liegt oder selbst wenn sie nicht bei Null liegt, wahrscheinlich nicht ausreicht, um Inflation zu bekämpfen, um Vermögenszuwachs zu erreichen. Und dann wird sich natürlich erstmal ins Internet gestürzt, geschaut, was gibt es denn für für Anbieter überhaupt? Oder was gibt es für Möglichkeiten, mein Geld zu investieren? Und unterm Strich wird man relativ schnell dann auf die Frage gestoßen, selber machen, passiv investieren oder machen lassen in passiven Instrumenten oder, also ETFs, das Wort fällt dann öfter, oder eben aktiv machen lassen und aktiv managen lassen. So, das sind jetzt erstmal die drei Möglichkeiten, die es gibt.
Das heißt, also einmal der Unterschied der Instrumente, die verwendet werden, der Finanzprodukte unter anderem eben auch, wenn wir jetzt über ETFs oder Fonds sprechen. Wenn ich jetzt in die Online-Recherche starte, ja, du hast es gerade schon gesagt, dann tauchen bei mir sehr schnell die Aussagen auf, ja, ETFs, passiv, mit geringen Kosten, am besten welche, die breite Indizes abbilden, also Indizes natürlich wie den MSCI World, ja, vielleicht der Klassiker als All-Country-Version. Das ist das Beste, was man machen kann, weil es kostet nicht viel und man partizipiert immer an der breiten Wertentwicklung oder an der Wertentwicklung des breiten Marktes. Und am Ende des Tages ist diese Wertentwicklung oft besser als das, was ein aktiver Manager für mich und mein Geld erreichen kann. So, das sind so Aussagen, auf die stößt man dann sehr, sehr schnell. Was würdest du jetzt erwidern auf diese Aussagen?
Also erstmal, es geht hier, glaube ich, nicht darum, ETF-Bashing zu betreiben oder grundsätzlich zu sagen, dass alles, was passives Investieren ist, schlecht ist, sondern es geht einfach um Erwartungsmanagement. Was kann ich von einem passiven Produkt erwarten? Was kann ich von einem aktiven Vermögensverwalter erwarten? Und was bin ich denn eigentlich für ein Anlegertyp? Also die Pro-Argumente für den ETF sind relativ klar und deutlich. Es ist einfach günstig, transparent und einfach. Ja, also ich komme sehr leicht dran, die Kosten sind gering und ich sehe zu jeder Zeit, was da drin ist. Also das erstmal sozusagen auf der Pro-Seite. Das heißt, ich kann auch absolut verstehen, dass ETFs besonders über die letzte Dekade an Beliebtheit gewonnen haben. Und jetzt kommen zwei Themenblöcke auf. Vor jeder Anleger muss ich diesen zwei Themenblöcken stellen. Und das ist einmal des Teufels Advokaten. Also was gibt es denn etwas, was gegen ETF-Anlage spricht oder gegen passives Investieren? Auf der rationalen Faktenebene und auf der emotionalen Ebene. Und wenn wir jetzt mal von der Faktenebene ausgehen, du hast angesprochen den MSCI World. Ich bin vor einem Jahr circa Vater geworden und da ist mir aufgefallen, es gibt so ein Babygläschen-Paradoxon. Ja, ich gehe quasi in den Laden und kaufe ein Gläschen aus Obst und da steht dann Blaubeere, Birne, Apfel drauf. So, steht da drauf, gut diversifizierter Fruchtmix und jetzt schaue ich auf die Rückseite und dann sind da 86% Apfel drin. Und so ein bisschen ist der MSCI World auch. Ja, der MSCI World heißt Welt. Also erwarte ich als Anleger, also wenn ich jetzt mal quasi ohne jedes Wissen da reingehe, dass es mir eine Möglichkeit gibt, in die Welt zu investieren. Die Frage ist jetzt ja nur, die Frage ist doch sozusagen, was ist denn die Welt? Und man könnte jetzt argumentieren, dass die Welt, der Weltmarkt ist gleich Weltwirtschaft, als Beispiel. So, die Weltwirtschaft, also das gesamte BIP der Weltwirtschaft, das Bruttoinlandsprodukt für jedes Land, war im Jahr 2022 bei knapp 100 Billionen US-Dollar weltweit, circa. Und davon entfallen 25 auf die USA, größte Volkswirtschaft der Welt, ungefähr 20 auf China und dann haben wir noch 4-5 Volkswirtschaften, die so um die 4-5 Billionen an Bruttoinlandsprodukt haben. Das heißt, ich müsste jetzt, wenn ich jetzt sage, ich will den Welthandel, den Weltmarkt abbilden, würde ich einen USA-Anteil im MSCI World von 25% erwarten. Infolgedessen. Mhm. Der echte ist aber 2/3, also knapp, ja, 2/3, 66% des MSCI World sind in den USA investiert. Das heißt, da kommt man schon mal so an die ersten Probleme, finde ich.
Ja gut, also ich meine, das Erste, was man natürlich als Anleger oder werdender Anleger sieht oder liest, ne, irgendwie 1600 verschiedene Aktien, Teilaktien, die da abgebildet werden. Gut, die Gewichtung ist jetzt erstmal was, was man, glaube ich, als Fakt, kommt natürlich auch immer ganz speziell auf den Index und auf den ETF an, das variiert ja auch. Genau, aber was man jetzt dann erstmal so, was man erstmal so hinnehmen kann, nichtsdestotrotz gibt es ja auch andere ETFs und man muss ja als selber Macher sozusagen auch nicht nur auf passive Instrumente setzen, sondern man kann ja auch Aktien und Anleihen beispielsweise kaufen oder Optionen, sonstige Derivate kaufen. Warum nicht das selber machen, sondern jemandem in die Hand geben, der das für mich macht?
Ja gut, also das sind besonders zwei Argumente. Das erste ist, ich habe ja als Privatperson, außer es ist schon mein Fulltime-Job, also wenn ich Finanzanalyst bin und ich glaube, gut in meinem Job zu sein, dann habe ich natürlich kein Gegenargument zu sagen, such dir deine Aktienanleihen selber aus. Aber die Realität unserer Kunden ist, dass die wenigsten Finanzanalysten sind. Und selbst wenn sie ein gewisses Know-how mitbringen, unser Research-Team aus so um die 15 Vollzeitleuten hat eben die Zeit, die eine Person hat, mal 15 am Tag für Analyse. Und ohne sinnvolle Analyse komme ich halt ganz schnell in typische Fehler, die Privatanleger machen.
Du hast gesagt, ja, dass quasi das Auswerten, das tatsächliche Auswerten des eigenen Portfolios als Privatanleger, als Selbstentscheider sozusagen, ist sehr viel schwerer, weil man...
Ja, besser die Bewertung von Risiko. Also ich kann oft nicht einschätzen, ob meine Rendite, die ich ja vielleicht gemacht habe, auf dem Rücken sehr hoher Risiken geschehen ist. Ja, weil ich bin meistens nicht in der Lage, wirklich fundamental die Unternehmen zu bewerten. Ich kenne deren Schwankungsbreite, deren Bewertungskennzahlen oft gegen den Markt nicht so gut. Das heißt, also eigentlich, um das zusammenzufassen, der Alleinentscheider, sofern er genug Zeit und Kraft da reinstecken will, klar, der braucht keinen aktiven Verwalter, vermeintlich nicht, wenn er wirklich es schafft, alle die prominenten Anlegerfehler, die irgendwann mal auch noch eine andere Episode dieses Podcasts befüllen wird, eben zu umschiffen. Meiner Erfahrung nach passiert es eher selten, aber es gibt solche Kunden. Gar keinen, möchte ich gar nicht bestreiten. Ich glaube da, wie gesagt, die wichtigere Frage ist nicht so eher Alleinentscheider oder nicht Alleinentscheider, sondern wenn ich mich entscheide, es in fremde Hände zu geben oder anzulegen, dann eben passiv-aktiv. So, das war ja auch deine erste Frage eigentlich. Mhm,
genau. Okay, also weniger tatsächlich die Frage selber machen oder Vermögensverwalter, Asset Manager, wie auch immer, gibt ja viele, viele Möglichkeiten und Gestaltungsformen davon zu nehmen, sondern vielmehr die Frage, ob ein passiver oder ein aktiver Anbieter der richtige ist. Passiv oder aktiv ist natürlich auch, vielleicht da schon mal so eine begriffliche Trendschärfe reinzubringen. Das gibt es auf der Seite der Anlageinstrumente, das gibt es aber eben auch auf der Seite der Anlagestrategie. Das ist vielleicht auch ganz entscheidend. Nicht jeder Manager geht ja auch gleich vor.
Ganz kurz, ich erkläre das gerne kurz für die Hörer. Aktiv-passiv im Produkt sozusagen hatten wir schon den ETF, darauf komme ich gleich nochmal zurück. In der Strategie gibt es eben aktive Manager wie uns zum Beispiel. Wir sind ein sehr aktives Haus. Also wir werden unsere zum Beispiel Aktienquoten an die Marktlage anpassen und wir können Aktienquoten beliebig weit reduzieren. Und es gibt aber auch einen passiven Ansatz, der nach einer Rebalancing-Methode funktioniert. Das heißt, ich möchte die Aktienquote in meinem Portfolio immer stabil halten, beispielsweise 50%. Und dann wird in festgelegten Intervallen, manchmal monatlich, manchmal zum Beispiel einmal im Quartal, wird dann die Allokation, also die Aufteilung des Portfolios, wieder genau auf 50-50 gesetzt. Also wenn die Aktienmärkte gefallen sind, werden Anleihen oder andere defensive Finanzinstrumente aufgelöst, um Aktien nachzukaufen. Wenn die Aktien gestiegen sind, werden Gewinne realisiert auf der Aktienseite, um wiederum in die defensiven Finanzinstrumente zu investieren, um dieses 50-50-Verhältnis wiederherzustellen.
Das heißt, was ist jetzt abgesehen von dem Vorgehen dann vielleicht auf der Ergebnisseite, also der Unterschied zwischen den beiden Arten und Weisen?
Es ist nicht ganz so einfach, weil es gibt eben auch so viele Anbieter. Ja, es gibt so viele Anbieter, so viele verschiedene Strategien. Das heißt, dort generelle Aussagen zu treffen, halte ich nicht für zielführend, sondern es geht eher darum, vom Anlegerbedürfnis herzudenken. Ja, also man kann eigentlich als Pi mal Daumenregel sagen, je höher die Passivität meiner Anlage, desto mehr bin ich als Anleger unter Zugzwang, draufzuschauen, zu reagieren, ja, weil niemand sozusagen mitdenkt für mich. Ja, das heißt, wieder das Extrembeispiel ist hier wieder der ETF. Der ETF geht einfach die Marktbewegung mit und investiert auch nach klaren Regeln der MSCI World einfach nach Marktkapitalisierung. Je größer eine Firma ist, desto mehr Anteil hat sie im Portfolio. Was zum Beispiel auch der Grund ist, weil du auch eingangs gesagt hast, Es wird oft gesagt, passive Investments sind auch renditestärker. Das stimmt für die letzten 10 bis 12 Jahre, wenn man das Gros der aktiven Vermögensverwalter vergleicht mit einem MSCI World. Also nur in diesem Vergleich ist es auch wahr für die letzten 10 bis 12 Jahre. Auf der anderen Seite kann sich das halt auch sehr ins Gegenteil verkehren, wenn wir zum Beispiel den neuen Markt betrachten. 2000 sind durch extreme Übertreibungen an den Börsen Firmen ohne valides Geschäftsmodell zu mehr Milliarden Dollar Konzernen geworden in kürzester Zeit, hatten deshalb einen relativ hohen Anteil am MSCI World. Und wer zum Beispiel am 01.01.2000, denkbar schlechter Zeitpunkt natürlich, aber trotzdem, wer am 01.01.2000 in den MSCI World investiert hat, war noch am 31.12.2012 im Minus. Das heißt, hier war über eine Dekade, hat hier der Index gebraucht, um überhaupt wieder pari zu werden. Und dann stimmt es aber, wenn ich ungefähr von 2012 abrechne, also circa die letzten 10 Jahre und ein bisschen, dann war der MSCI World ein sehr starker Index.
Okay, das heißt also für meine Überlegung als Interessent, als jemand, der sich mit dem Thema Geldanlage beschäftigt, ist eigentlich, das nehme ich jetzt mit, klar, natürlich das Ergebnis entscheidend, ja, wir alle wollen mit unserer Geldanlage Rendite erzielen, darüber braucht man nicht zu diskutieren, aber eben auch die Prioritätenordnung insofern, als dass ich mir die Frage beantworten muss, wie viel Zeit möchte ich eigentlich mich mit meinen Investitionen beschäftigen?
Absolut. Also das ist die erste Frage. Grundsätzlich gebe ich ab oder mache ich selbst, das haben wir eigentlich schon geklärt. Wir sind logischerweise nur für die Anleger interessant, die gesagt haben, ich möchte abgeben. Ja? Und jetzt, wenn ich abgegeben habe, dann habe ich eben die Wahl, passive Produkte, Robo oder aktiver Manager. Und jetzt geht es halt, und jetzt haben wir, finde ich, diesen Ratio-Block so ein bisschen abgehandelt. Also es gibt Argumente für beide Seiten, definitiv. Aber was meistens ausgeblendet wird, auch so ein bisschen im Finanzjournalismus, wenn es zum Beispiel um die ETF-Anlage geht und wie das zu aktiven Vermögensverwaltern performt und so weiter und so fort, wird oft halt die Emotion außen vor gelassen. Und Emotion ist Kern vieler Probleme, die viele Privatanleger machen.
Das musst du jetzt dann aber nochmal genauer erklären.
Natürlich. Also Rendite kommt erstmal durch Zeit im Markt. Das ist einfach ein Grundgesetz der Geldanlage. Also das auch Deutsche Aktieninstitut hat ja auch dieses Renditedreieck, das kennt man vielleicht, was unterm Strich aussagt, dass je länger ich mich im Markt bewege, desto niedriger ist die Wahrscheinlichkeit eines Verlusts. Zumindest wenn man jetzt das auf den DAX abstellt. Also es gibt zumindest, war mein letzter Stand, keinen einzigen 15-Jahres-Zeitraum im DAX, der eine negative Rendite oder einen Verlust eingebracht hat. Und je länger ich im Markt verbleibe, desto stabiler ist dann die Pro-Jahr-Rendite. Das heißt, grundsätzlich muss ich als Anleger erstmal wissen, je länger ich im Kapitalmarkt investiert bin, desto höher ist meine Chance, eine Rendite zu erzielen. So. Und jetzt ist die Frage, wie schaffe ich es denn, lange im Markt zu bleiben? Und da kommen eben oft Emotionen ins Spiel. Es gibt durchaus einige Kunden, die investieren und dann kommt zum Beispiel eine Krise oder ein scharfer Absturz, ja, der jetzt mal vielleicht gar nicht nachhaltig ist. Das letzte extreme Beispiel wäre der März 2020, wo wir einen der historisch schnellsten Kursabstürze aufgrund der Corona-Pandemie hatten. Und dann neigen viele Kunden dazu, ja, ich muss jetzt verkaufen, ich muss mein Geld schützen etc. pp., weil eben der Kursverlust so hoch war. Und da hilft es zumindest, einen professionellen Sparringspartner zu haben und vielleicht bevor ich irgendeine Entscheidung treffe, eine finale, ja, verringere ich mein Depot, verringere ich meine Strategie, löse ich alles auf, dann einmal mit einem Profi zu reden, was soll ich denn tun? Ja, was ist denn aktuell die Lage? Wie sieht Ihr Haus zum Beispiel als CDOT Kapital AG? Wie sehen Sie das? Was ergibt jetzt Sinn? Ja, und das kann halt vielen Kunden helfen, gerade die entweder selber wenig Expertise haben und oder sich einfach absolut nicht kümmern möchten, die Ruhe zu bewahren, wenn es angezeigt ist, die Ruhe zu bewahren.
Eigentlich vielleicht noch die Funktion oder eine der wichtigsten Funktionen des aktiven Managers ist nicht nur tatsächlich das Anlegen des Geldes, ja, was man jetzt vielleicht als die Kerntätigkeit erstmal fassen könnte, sondern vielmehr sogar noch das Betreuen derjenigen, für die das Geld angelegt wird in entsprechenden Situationen.
Auf jeden Fall. Also das ist das eine, das Betreuen. Und dieses Betreuen, das spiegelt sich aber auch in der Anlagestrategie wieder. Wir hatten, jetzt gehen wir wieder, müssen wir wieder zurück zum ETF oder zu den Argumenten für den ETF. Dort werden einfach oft lange Zeiträume genannt und dann die Rendite war 8% pro Jahr. Sagen wir es mal. Also vielleicht auch 7,5 oder ich habe jetzt die Zahlen nicht genau im Kopf für die letzten 10 Jahre. Aber es wird kaum über die größten Kurseinbrüche gesprochen. Ja, was musste sozusagen der Anleger aushalten können im Maximum, um überhaupt investiert zu bleiben? Und bei unseren Kunden darf man jetzt nicht vergessen, klar, unsere Mindestanlagesummen sind mit 10.000 und 25.000 für einen Vermögensverwalter relativ gesehen eher gering. Aber wir haben natürlich auch Kunden, die mit deutlich größeren Volumen bei uns investiert sind. Und irgendwann reicht das Sprechen über Prozente nicht mehr aus, weil wir, wie gesagt, fühlende Wesen sind. Und dann gerade, wenn ich jetzt 100, 200, vielleicht 300.000 Euro in einem Portfolio habe, dann interessiert mich auf einmal der nominale Betrag schon deutlich mehr. Ja, dann kann man natürlich sagen, ich bin nur 5% im Minus.
Wenn das dann mehrere 10.000 Euro sind.
Genau, und wenn das dann aber 15.000, 20.000 Euro sind, dann tut es schon extrem weh. Und genauso beim wieder ETF gegen aktiv. Wir versuchen ja für unsere Kunden den Maximum Drawdown, bedeutet einfach nur die Differenz zwischen dem letzten Höchst- und Tiefstkurs sozusagen, also der größte Abfall des Wertes, versuchen wir einfach kleiner zu halten als der des Markts in einer Krisensituation. Weil es eben einen Unterschied macht, ob das in einem Corona-März 38% wie im DAX sind, oder vielleicht nur 25%, 22%. Das ergibt einfach, vom gefühlstechnisch fällt es mir einfach leichter, meine Anlagestrategie durchzuhalten, wenn ich eben nicht mit 300.000, 35% oder 38% im Minus bin, also über 100.000 Euro, sondern halt vielleicht in Anführungsstrichen nur 65.000, 70.000 Euro.
Okay, dann lass mich vielleicht nochmal ganz kurz, ich glaube, wir haben jetzt so alle Aspekte der ganzen Diskussion um das Thema aktiv versus passiv auch sogar auf Instrumente geblickt, aber auch auf den Stil und die Methode geblickt, haben wir jetzt, glaube ich, einmal kurz besprochen. Ich würde das Ganze jetzt nochmal zusammenfassen, außer du hast noch irgendwas, was ich jetzt noch nicht bedacht habe.
Vielleicht noch zwei kleine Punkte. Viele Kunden oder viele Interessenten besonders kommen natürlich auch auf uns zu, oder in dem Fall dann auf mich, und fragen sozusagen, ob wir den Markt schlagen und wie wir vorhaben, den Markt zu schlagen und so weiter und so fort. Und vielleicht dazu noch zwei Sachen oder besonders, also eine zentrale, zwar zum Erwartungsmanagement. Das ist aber auch schon ein bisschen, was ich gerade erklärt habe. Aber wir haben gar nicht, also erstmal von Anfang an, ist immer schwierig, den Markt zu definieren. Ganz klar, hatten wir ja vorhin schon. Aber die Frage ist eher, wollen wir den Markt überhaupt schlagen? Es kann sein, dass wir das tun. Es kann sein, dass wir durch gutes Krisenmanagement es langfristig schaffen, den Markt zu schlagen. Aber das ist eigentlich nicht unsere Zielsetzung, nämlich aus dem, was ich gerade erklärt habe. Wir wollen eine bessere risikoadjustierte Rendite bieten als der Markt. Risikoadjustiert bedeutet einfach nur, ungefähr wollen wir dasselbe Ziel erreichen, nur mit weniger Schwankung. Damit einfach wir unseren Anlegern die Möglichkeit geben, diese Ziele auch zu erreichen, die sie am Kapitalmarkt haben. Also ich denke, das ist nochmal wichtig zu verstehen, dass die Zielsetzung gar nicht ist, die nächste große Firma zu finden, die sich dann im Kurs über 10 Jahre verhundertfacht. Wir versuchen eher auf die Unternehmen zu setzen, die transparent darlegen können, dass sie auch für die nächsten 5 und 10 Jahre stabile Gewinne, stabile Wachstumsraten realisieren können für unsere Kunden, damit wir die Ziele erreichen, die Marktrendite bei weniger Schwankungen zu erreichen. Das ist grundsätzlich die Zielsetzung eines aktiven Vermögensverwalters. Wie gesagt, wenn wir dabei den Markt wegen gutem Krisenmanagement schlagen, dann sei es so und dann freuen sich unsere Kunden und wir. Aber es ist nicht das oberste Ziel.
Jetzt muss man vielleicht nochmal fairerweise dazu sagen, ich gehe jetzt mal ganz kurz aus unserer Gesprächssituation raus. Wir müssen auch aus regulatorischen Gründen hier an dieser Stelle dazu sagen, ja, auch ein aktiver Manager kann möglicherweise nicht jede Marktschwankung ausgleichen. Das ist ganz wichtig. Und generell natürlich jedes Investment am Kapitalmarkt, ob das in passive, in aktive, wie auch immer geartete Formen der Geldanlage ist, birgt Risiken, Verlustrisiken. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das muss man sich auch immer wieder vor Augen führen. Das wollen wir hier natürlich nicht unterschlagen. Ja, das muss man der Fairness halber einfach sagen.
Auf jeden Fall. Deswegen ist auch, glaube ich, das Wort hier auch versuchen. Also es gibt keine Garantie, es gibt keine 100%. Genauso wie es gibt keine risikofreie Rendite. Es ist einfach so.
Genau. Ich glaube, damit haben wir aber unser erstes Thema soweit schon mal ganz gut abgehakt. Es würde uns natürlich sehr freuen, wenn Ihnen das Ganze gefallen hat und Sie sich gut vorstellen können, auch für die weiteren Themen mit dabei zu sein. Max, vielleicht noch ganz kurz einen Ausblick über die Themen, die wir jetzt in den kommenden Folgen auch noch angehen werden. Also ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, die wir mit Sicherheit machen werden. Zum einen, glaube ich, nochmal eine ganz entscheidende Frage. Wie finde ich eigentlich die für mich passende Anlagestrategie? Ja, das glaube ich, ganz, ganz essentiell. Wir haben auch heute schon ein bisschen über das Thema Performance und Indizes gesprochen, aber da gibt es natürlich noch eine große Welt drumherum, sei es auch was Vergleichsportale angeht und so weiter und so fort. Für Endanleger natürlich unheimlich wichtig, aber auch unheimlich wichtig zu verstehen, wie das Ganze funktioniert, wie die Vergleiche aufgebaut sind, wie die Methodiken sind, wie sie sich auch unterscheiden und wo auch vielleicht die Grenzen der Aussagekraft sind. Das ist, glaube ich, auch ganz relevant. Dann hast du auch schon angeschnitten, das Thema Risiko. Ja, im ganzen Bereich der Geldanlage natürlich ganz, ganz essentiell. Vor allen Dingen natürlich das Verhältnis von Risiko und Rendite. Ja, darauf müssen wir auch nochmal eingehen und ist natürlich auch was viele Leute nachfragen. Und dann vielleicht noch die häufigsten Missverständnisse zum Thema Anleihen. Weil die Aktie hat mittlerweile jeder verstanden, aber wir haben uns natürlich auch vorbereitet auf diese Folge. Und was dir natürlich immer wieder aufgefallen ist, war, dass die Anleihe, obwohl sie ja auch schon wahnsinnig lange gibt, immer wieder missverstanden wird als Anlageinstrument. Und das lohnt sich, glaube ich, da auch nochmal dem Ganzen ein bisschen tiefer auf den Grund zu gehen.
Ja, auf jeden Fall. Besonders, wenn man sich eben anschaut, was in den letzten 12 Monaten passiert ist, hat die Anlageklasse auf jeden Fall unsere Aufmerksamkeit verdient.
Und ganz wichtig, du hast es vorhin schon geteasert, die wichtigsten Do's und Don'ts für Anleger und Anlegerinnen, Dinge, die man auf jeden Fall nicht tun sollte bei der Geldanlage und Dinge, die man auf jeden Fall beachten sollte bei der Geldanlage. Auch das wird sicherlich sehr spannend. Und dann, ja, würden wir uns natürlich wünschen, auch noch Ihre Fragen zu beantworten. Wie bereits gesagt, gerne über alle Social-Kanäle, über E-Mail, service@solidvest.de. Dort können Sie uns erreichen. Und ja, wir freuen uns über Ihre Zuschriften. Ja, dann sind wir, glaube ich, auch schon am Ende. Max, ich sage ganz, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich freue mich schon auf die weiteren Episoden mit dir.
Sehr gerne, vielen Dank. Ich freue mich auch. Und ich kann auch versprechen, die Fragen, die uns erreichen, die es nicht in eine Podcast-Folge schaffen, die werde ich dann trotzdem sozusagen im 1:1 für den Kunden oder den Interessenten beantworten.
Ja, das ist doch mal ein Wort. Und ja, genau, dann sagen wir an dieser Stelle einfach noch vielen Dank fürs Zuhören und fürs Dabeisein. Und ja, wir würden uns sehr freuen natürlich, wenn Sie bei der nächsten Folge auch wieder mit dabei sind. Also bis dann und machen Sie es gut.
Solidvest ist die Online-Vermögensverwaltung der DJE Capital AG und erbringt keine Anlage-, Rechts- und/oder Steuerberatung. Informationen zu Finanzinstrumenten, dem Kapitalmarkt und sonstige für die Vermögensanlage relevanten Themen in diesem Podcast dienen ausschließlich der Information. Dieser Podcast stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch eine Einladung zur Zeichnung oder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzprodukten dar. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen kann keine Gewähr übernommen werden. Kapitalanlagen bergen Verlustrisiken. Das gilt auch für eine professionelle Vermögensverwaltung. Bitte beachten Sie dazu die umfassenden Risikohinweise auf unserer Website unter solidvest.de/Risikohinweis.